Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Folge 6. Demokratie in Gefahr.
Knapp die Hälfte der Befragten kann darüber berichten, wie aus Beleidigungen Bedrohungen werden.
Es fehlt komplett an Respekt.
Man merkt einfach auch, dass der Rechtspopulismus eine ziemlich brachiale Wirkung entfaltet.
Dann ging das tatsächlich in alle Bereiche meines Lebens, gegen meine Familie, gegen meinen Job.
Ich habe das ungute Gefühl, dass diese Schwelle zu Gewalt, verbaler oder tätlicher Art, sinkt gerade.
Dass die an einer bestimmten Stelle dann sagen, warum soll ich mir und meiner Familie das antun, wenn ich dafür nur beschimpft oder gar auch angegangen werde, wer sollte das nicht verstehen?
Kommunalpolitisches Engagement ist eine Säule der Demokratie, schreibt die Körber Stiftung in einer aktuellen Studie über die Diskussionskultur in der Kommunalpolitik. Nicht selten wird auch von der Herzkammer der Demokratie gesprochen. Und damit ist nicht nur ein Parlament oder ein Stadtrat gemeint, es geht auch um die Art und Weise, wie man vor Ort miteinander einen politischen Entscheidungsprozess gestalten könnte und sollte. Vor Ort sind die Distanzen geringer, da steht man sich direkt gegenüber, es geht also um das Miteinander der Parteien und politischen Akteure, aber auch der Bürger und Bürgerinnen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern. Wenn diese Entscheidungsprozesse immer mehr von einer Verrohung der Debattenkultur geprägt sind, wenn Menschen attackiert, beleidigt, bedroht und eingeschüchtert werden, ist etwas Zentrales, das für die Demokratie überlebenswichtig ist, in Gefahr.
Ich bin Minister. Mich schützen qua Amt Beamte und sie tun das vorbildlich. Aber wie viele Menschen in Dörfern und Städten müssen allein mit Bedrohungen klarkommen, werden eingeschüchtert, ihre Kinder, Männer, Frauen werden bedroht oder fühlen sich bedroht. Diese Menschen tragen die Demokratie. Für sie müssen wir eintreten. Diese Republik ist der beste Staat, den Deutschland je hatte. Wir müssen für sie einstehen. Wehren wir die Bedrohung ab, haken wir uns unter, seien wir solidarisch und in dem Sinne patriotisch. In dieser Woche und in den nächsten, in dieser Zeit.
Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, nachdem gewaltbereite Demonstranten eine Fähre stürmen wollten. Das Ereignis zu Beginn des Jahres 2024 hat nicht nur bei Habeck Spuren hinterlassen. Tatsächlich kann die Hälfte aller Kommunalpolitikerinnen und Politiker in Deutschland mittlerweile über Bedrohungen und strafrechtlich relevante Beleidigungen berichten. Jeder Zweite. Jeder Dritte hat sogar konkrete Angriffe erlebt. Dazu später mehr. Herzlich willkommen zur 6. Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Die Opferschutzbeauftragte des Landes und ehemalige Richterin im Prozess gegen den Kölner Attentäter hat die Gefahr für die Demokratie zu Beginn ganz konkret beschrieben. Wenn sich immer mehr Kommunalpolitikerinnen und Politiker dazu entschließen würden, aufzugeben, könnte sie das verstehen.
Wir sehen hier eine Halle aus den frühen 80er Jahren, seitdem auch nicht mehr renoviert und wo jetzt eben Doppelstockbetten drinstehen, im ersten Schritt eben in dem Vorraum, weil wir ja nicht wissen, wie viele Leute jetzt in den nächsten Wochen wann zu uns kommen und von dort aus geht es dann weiter in die Belegung der normalen Turnhalle, ist eine Einfachturnhalle, wie man sieht.
Ortstermin mit dem Bürgermeister von Bettburg, Sascha Solbach. Die Bürgerhalle von Königshofen ist so etwas wie das kulturelle Zentrum des Stadtteils. Ein Ort für Vereinsaktivitäten, für Seniorensport, Jugendarbeit und für Kultur. Das Bundestamborchor Königshofen übt hier mit 80 Musikern. Auf die Halle verzichten zu müssen, damit Flüchtlinge untergebracht werden können, ist für die Kommune und die Bürgerschaft ein Opfer, keine Frage. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs ist erst der Vorraum der Halle belegt. Doch auch wenn mehr Menschen untergebracht werden müssen, soll das hier keine Dauerlösung werden. Der Bürgermeister und die Stadtverwaltung scheinen alles gut organisiert zu haben. Bettburg hat mehrere Immobilien gefunden, die besser zur Unterbringung von Flüchtlingen geeignet sind als diese Halle. Nach nur wenigen Wochen soll sie den Vereinen wieder zur Verfügung stehen und bis dahin sind für alle Ausweichquartiere gefunden worden, so die Zusage des Bürgermeisters. Das laute Bundestamborchor zum Beispiel probt so lange in Kirchenräumen.
Das hat sehr gut geklappt. Hier hat es vor Ort ein gutes Zusammenspiel gegeben, tatsächlich zwischen allen Akteuren. Und das ist, bevor wir sogar so richtig öffentlich geworden sind, hatten wir das Thema mit den Vereinen eigentlich schon geklärt.
Und trotzdem gab es Protest. Das Thema Flüchtlingspolitik ist offenbar für viele zum Reizthema geworden. Auch dann, wenn die Zahlen und die Organisation der Unterbringung gar kein großes Problem zu sein scheinen, wie hier in Bedburg. Bürgermeister Sascha Solbach hatte alles für jeden leicht verständlich in einer Videobotschaft erklärt, so wie er mit großer Resonanz auch während der Corona-Zeit politische Entscheidungen erläutert hatte. Doch diesmal erreichte der Protest von Leuten, die ihm nicht folgen wollten, eine ganz neue Dimension.
Als klar wurde, dass wir diese Halle in Anspruch nehmen, dass wir vielleicht auch noch in einem anderen Ortsteil eine ehemalige Kirche in Anspruch nehmen, gab es halt schon Reaktionen, vor allem erstmal in den sozialen Netzwerken, wo das halt heute immer ja relativ brachial zur Sache geht. Normalerweise muss ich vielleicht vorweg sagen, haben wir in Bedburg eine sehr gute, ich würde mal sagen, Willkommenskultur. Auch im letzten Jahr, als wir das Ukraine-Thema das erste Mal hatten, haben wir sofort großes bürgerschaftliches Engagement in der Stadt gehabt. Das funktioniert super. Da arbeiten auch wirklich private Akteure mit den Kirchen zusammen, mit uns als Stadtverwaltung zusammen. Und eigentlich hatten wir da in den letzten Jahren keine großen gesellschaftlichen Diskussionen. So. Und das hat sich aber jetzt tatsächlich auch ein bisschen verändert. Konnte merken, der Ton war aggressiver. Wir hatten aber auch Reaktionen auf meine Videoankündigung. Die kamen von weit außerhalb. Also da haben wir AfD-Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet eigentlich gehabt, die darauf geantwortet haben. Bis aus Österreich haben da Leute die Unterbringung hier kommentiert. Das alles ist man ja aber heutzutage gewohnt in der gesellschaftlichen Debatte. Ist also nichts, was einen dann irgendwie in Unruhe versetzt. Allerdings hat man mir jetzt das erste Mal im Zuge einer solchen Diskussion privat in meinen Briefkasten zu Hause ein Schreiben eingeworfen.
Der SPD-Bürgermeister ist seit 8 Jahren im Amt und hat schon einiges erlebt. Morddrohungen einer Frau, die ihm zeitweise tagelang ins Rathaus schrieb, offenbar weil sie sich über das Sozialamt aufgeregt hatte. Oder den Protest eines Mannes, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen worden war. Dieser Mann kampierte tagelang vor Solbachs Haus, bevor die Polizei nach längerem Zögern einschritt. Doch nun überschritt ein Unbekannter erstmals eine Grenze. Er drang ins Privatleben der Familie des Bürgermeisters ein, betrat sein Grundstück, um einen Drohbrief in den privaten Briefkasten zu werfen. Mit Namensnennung von Solbachs Ehefrau, mit Erwähnung seines Kindes. Mit dem Brief sollte der Bürgermeister erfahren,
dass man nicht einverstanden damit ist, dass hier immer mehr Leute nach Bedburg kommen, dass ich aufhören soll, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann sozusagen der entscheidende Satz, dass man meiner Frau, die auch mit ihrem Vornamen angesprochen wird in dem Schreiben, und meinem Sohn, der 4 Jahre alt ist, das Gleiche antun wird, wie man, wie die Flüchtlinge den hiesigen Familien antun. Also was auch immer das heißt, ja, also ist relativ nebulös geschrieben.
Wer der Verfasser oder die Verfasserin des Drohbriefs ist, bleibt unklar. Solbachs Erklärvideo zu einer kommunalpolitischen Entscheidung im kleinen Bedburg ist offenbar an vielen Orten in Deutschland und Österreich angeguckt worden.
Es ist ein anonymes Schreiben. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo das herkommt. Ich erlebe es halt so, dass diese Einschüchterungsversuche, die es jetzt in dem Fall mal bei mir gegeben hat, die es aber bestimmt auch bei anderen Kollegen gibt, auch so gezielt persönlich wirken sollen. So würde ich das eher einschätzen. Ich glaube gar nicht, dass das Leute sind aus der direkten Nachbarschaft. So in der Corona-Zeit hatte ich mal Situationen, da war es tatsächlich sehr persönlich. Da konnte ich das auch sozusagen zuordnen, einem gewissen Kreis zuordnen. Da kam es ja aus der Stadt. Das Gefühl habe ich jetzt hier im Moment irgendwie nicht. Ich kann das überhaupt nicht sagen, wo das herkommt. Das könnte von überall herkommen. Aber weil das Video so eine offensichtlich irgendwie breite Streuung hatte und da Menschen aus Wien irgendwie die Kommunalpolitik in Bedburg für sich entdeckt haben, glaube ich, kann sowas tatsächlich irgendwie von überall kommen.
Irgendjemand hat das Schreiben persönlich abgegeben. Wenn Solbach recht hat und es keiner aus der Nachbarschaft war, muss jemand sehr viel Aufwand betrieben haben.
Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass auf meiner Tür steht, dieses Haus wird videoüberwacht, dann muss man sich mal überlegen, wie verrückt das war, dass da jemand einen Brief eingeschmissen hat. Unsere Kamera war leider nicht an an dem Tag, weil mein 4-jähriger Sohn sie ausgeschaltet hatte, kurze Zeit vorher.
Zunächst zögerte der Bürgermeister, das Schreiben bei der Polizei zu melden. Ein Fehler, wie er im Nachhinein sagt. Solche Dinge müssen sofort angezeigt werden, meint er im Rückblick. Bekannt wurde die Drohung, weil Solbach den Bettburger Stadtrat informierte. Weil sich die allgemeine Debatte verschärft, forderte er seine Kolleginnen und Kollegen in der Kommunalpolitik auf, aufmerksamer zu sein. Und er erwähnte in diesem Zusammenhang die Drohung im Briefkasten. Nachdem der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet hatte, löste der Vorfall bundesweite Reaktionen aus. Solbach hatte öffentlich gemacht, was mittlerweile vielen widerfährt. Die Beschimpfungen werden heftiger, die Bedrohungen konkreter. Steigt damit auch die Gefahr für Leib und Leben?
Das ist ja eine alte Weisheit, dass die Gedanken oft weiterspazieren und aus Gedanken dann auch Taten werden können. Und das ist ja das, was manche auch befürchten und auch befürchten müssen.
Das sagt die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, Barbara Havlitzer. Führt die Verrohung der Sitten und der politischen Debatten dazu, dass sich Menschen, die sich in demokratischen Parteien engagieren, in eine konkrete Gefahr für Leib und Leben begeben? Wie groß ist die Gefährdung der Demokratie? Barbara Havlitzer kann sich den Fragen gleich aus drei Perspektiven nähern. Sie war die Richterin im Prozess um das Attentat am Blumenstand. Sie hat 2016 den Attentäter Frank S. verurteilt. 2017 wurde sie für 5 Jahre Justizministerin in Niedersachsen. Und 2023 ernannte sie die nordrhein-westfälische Landesregierung zur Opferschutzbeauftragten. Havlitzer und ihr Team haben ihre Büros unter anderem im Kellergeschoss des Kölner Oberlandesgerichts. Das schmucke Gebäude am Reichensberger Platz ist im Keller deutlich weniger ansprechend als in den oberen Geschossen. Doch dem Eindruck, dass man den Opferschutz in Kellerräume abgeschoben hat, tritt die engagierte Ex-Richterin freundlich wie energisch entgegen. Die Stelle ist dem Justizministerium des Landes unterstellt. Sie soll Opfer unterstützen, Netzwerke zum Opferschutz knüpfen und eine unabhängige Stimme der Opfer sein. Die CDU-Politikerin kennt Beleidigungen und Bedrohungen aus eigener Erfahrung.
Die bösesten Bedrohungen und Drohungen habe ich schon in meiner Funktion als Vorsitzende des Staatsschutzsenats in Düsseldorf erhalten, weil das dann auch in Richtung Tötungsdrohungen und so ging. Und dann von einer Absenderklientel kam, die wirklich als gefährlich auch eingestuft werden musste. Aber auch als Ministerin, was man mir da so alles an den Hals gewünscht hat und wie man mich bezichtigt und beschimpft hat mit Beleidigungen, da würde ich sagen, das habe ich noch gelernt, sowas darf man niemals sagen, ja.
Eine Ministerin oder auch eine Oberbürgermeisterin haben wie andere Berufspolitiker ein Büro, in dem die Post vorsortiert wird. Das meiste bekommen sie gar nicht erst zu Gesicht, wie auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker bestätigt. Sie kann nicht mehr sagen, woher die schlimmsten Bedrohungen und Beleidigungen kommen. Danach muss man ihren persönlichen Referenten Pascal Siemens fragen. Wir treffen uns im Kölner Rathaus und zur Illustration zum Stand der Debattenkultur hat Pascal Siemens eine Mail mit Bildanhang mitgebracht. Man sieht einen toten Mann auf irgendeinem gekachelten Boden irgendwo auf der Welt. Der Mann ist in 6 Teile zerhackt worden. Arme, Beine und der Kopf liegen neben seinem Rumpf im Blut. Dazu hat der Absender, Frau Reker, die Botschaft geschickt, dass ihr das auch bevorstehe. Ihr Referent möchte nicht selbst mit Interviewtönen in diesem Podcast vorkommen. Er kann viele solcher Beispiele nennen. Themen, die triggern, waren die Corona-Maßnahmen und es sind weiterhin die Flüchtlingspolitik oder die Debatte um die Erlaubnis des Muezzinrufs von Moscheegemeinden. Die Drohungen und schweren Beleidigungen gegen die Oberbürgermeisterin kommen hauptsächlich aus dem rechtsextremen Spektrum, sagt Pascal Siemens. Einer bedauert, dass das Attentat nicht erfolgreich gewesen sei. Ein anderer schreibt, dass er nur noch auf die passende Gelegenheit warte, sie umzubringen. Siemens schätzt, dass jede Woche 3 schwere Beleidigungen und Drohungen in Rekers Büro ankommen, die nicht mehr als Ausdruck einer ruppigen Auseinandersetzung angesehen werden können, sondern Straftatbestände erfüllen. 3 pro Woche, 12 pro Monat, das sind Durchschnittswerte. Bei besonderen Anlässen können es schon mal über 20 an einem Tag sein. 2023 gab es eine Morddrohung, die von der Polizei als wirklich ernst gemeint eingeschätzt wurde. Hinzu kommen Bombendrohungen gegen das Rathaus, die Polizeieinsätze zur Folge haben. Die Oberbürgermeisterin von Köln, der Bürgermeister von Bedburg, eine Richterin am Oberlandesgericht, die Ministerin wurde, das sind Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates in herausgehobenen Positionen, die in den Augen mancher für fast alles gerade stehen sollen, was in Deutschland passiert oder nicht so gut läuft. Wir haben auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach seinen Erfahrungen gefragt. Er sollte ja von rechtsextremen Reichsbürgern entführt werden. Er wollte uns dazu kein Interview geben. Der Bedburger Bürgermeister Sascha Solbach hat mal als Referent für eine von Lauterbachs Vorgängerinnen gearbeitet. Er sagt, Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt habe zeitweise täglich Morddrohungen bekommen.
Das Verrückte war, also das war wirklich das Verrückteste, was ich erlebt habe. Dort gingen Morddrohungen per Fax ein. Also wahnsinniger kann man wirklich nicht sein, eine anonyme Drohung mit einer verifizierbaren Faxnummer irgendwie loszuschicken. Da hat das BKA tatsächlich jeden Morgen die Faxe eingesammelt und ist danach tätig geworden.
Das ist jetzt rund 15 Jahre her und man kann sich vorstellen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des noch stärker polarisierenden Gesundheitsministers Lauterbach noch ganz andere Erfahrungen machen. Lauterbach geht keinen Schritt mehr ohne Leibwächter. Es gibt klare Zusammenhänge, wenn man beschreiben will, woher die Gefahr kommt. Wir haben es in der Folge über den Täter des Attentats auf Henriette Reker gehört. Zu einer persönlichen, psychologischen Disposition kommt ein gesellschaftlicher, sozialer Kontext. Kein Täter radikalisiert sich allein. Er ist unterwegs im Netz, er verbindet sich mit rechtsradikalen Foren und Chats. Und manchmal hat er seinem Opfer gegenüber gesessen. Ganz analog, ganz direkt. Tage oder Wochen bevor er die erste Hassmail schreibt, die Familie eines Politikers bedroht, ihm wie in einer bayerischen Gemeinde bei Schweinfurt Schweineköpfe über den Zaun wirft oder sogar ein Attentat vorbereitet. Der schlimmste Fall in einer Serie von Gewalt gegen Kommunalpolitiker ist der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Anders als bei Henriette Reker überlebte er den Anschlag durch einen Rechtsradikalen nicht. Stefan E. sitzt am 14. Oktober 2015 in Lohfelden im Saal, in dem über den Umbau eines Baumarkts zu einem Flüchtlingsheim informiert werden soll. Die Stimmung ist aufgeheizt. Überall im Saal befinden sich Anhänger des Kasseler Pegida-Ablegers Kegida. Sie haben sich bewusst verteilt, um mit Buhrufen und lautstarkem Protest zu stören und sich zahlenmäßig größer erscheinen zu lassen, als sie sind. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke versucht, ruhig und sachlich am Rednerpult über eine neue Erstaufnahmeunterkunft des Landes für Flüchtlinge zu berichten. Doch irgendwann lässt er sich doch von den beleidigenden Zwischenrufen provozieren.
Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist
Bei Schwindler!
Ich sage ausdrücklich, wir haben alle Freiheiten. Und hier gibt es eine Demokratie mit Mehrheitsbeschlüssen.
Die Rede ist aus einer hinteren Reihe gefilmt worden. Gleich neben dem, der das Filmchen ins Netz stellen wird, soll Stefan E. gesessen haben. Im Internet wird nur der aus dem Zusammenhang geschnittene Ausschnitt zu sehen sein. Worauf Lübcke reagiert hat, erfährt man nicht. Er wollte die Zwischenrufer darauf hinweisen, dass es in diesem Land Werte gibt, für die er wie viele andere im Ort einstehen wollen. Wer diese Werte verachte, habe die Freiheit, das Land zu verlassen. Der Kontext geht im Netz verloren, Deutsche zum Auswandern aufzufordern. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die über die Islamisierung Deutschlands fabulieren und der rechtsradikalen Verschwörungstheorie anhängen, dass Globalisten, wer auch immer das sein mag, im Bündnis mit Islamisten einen geheimen Plan zum Bevölkerungsaustausch umsetzen wollen. Ein rechtsextremer Blog veröffentlicht Lübkes Privatadresse. Eine Nazi-Seite verkündet, er sei an der sogenannten Umvolkung Deutschlands beteiligt. Drei Tage später wird die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker Opfer eines rechtsradikalen Anschlags und schwer verletzt. Überall im Land sind Menschen wegen der Flüchtlingspolitik bereit, Grenzen zu überschreiten und Tabus zu brechen. Nicht nur der CDU-Politiker Lübcke wird mit Hassmails und Morddrohungen bombardiert. Bundesweit registrieren die Ermittlungsbehörden tausende rechtsradikal motivierte Straftaten. In Altenahr wird der CDU-Bürgermeister Andreas Holstein bei einem Angriff verletzt. Auch Stefan E. radikalisiert sich weiter. Er verfasst selbst Drohungen im Netz. Es gibt Verbindungen zu rechtsradikalen Netzen. Das ehemalige NPD-Mitglied spendet Geld an die AfD. Er ist vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Totschlag. 4 Jahre nach der Bürgerversammlung in Lohfelden überfällt Stefan E. Walter Lübcke auf dessen Gartenterrasse und tötet ihn mit einem Kopfschuss. Eine DNA-Spur führt die Ermittler zum Täter. Das Landgericht Frankfurt verurteilt ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe plus Sicherungsverwahrung. Das Urteil ist nicht unumstritten, weil ein mitangeklagter Freund von Stefan E., auf den die Waffe registriert war, freigesprochen wird. Und das, obwohl ihn Stefan E. belastet hatte. Vielleicht aus taktischen Gründen, um den Mord wie einen Totschlag aussehen zu lassen. Nicht alle Fragen wurden vor Gericht befriedigend geklärt. Der Mord an Walter Lübcke markiert eine weitere Eskalationsstufe. Vielen wird es nicht bewusst sein, weil man Nachrichten von rechtsradikalen Anschlägen immer wieder gehört hat und hört. Aber die Ermordung von Lübcke ist tatsächlich der erste Mord eines Rechtsradikalen an einem Politiker seit der NS-Zeit. Die Tat führt zu neuen Debatten über Beleidigungen und Gefährdungen von Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Die Heinrich-Böll-Stiftung ließ zu diesem Thema eine Studie erarbeiten. Ihr Titel: Beleidigt und bedroht – Arbeitsbedingungen und Gewalterfahrungen von Ratsmitgliedern in Deutschland. Für die Studie wurden fast 300 Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland kontaktiert, ausgewählt nach der Größe der Gemeinde, um kleine, mittlere und große Kommunen gleichermaßen einzubeziehen. Außerdem hat man darauf geachtet, dass Ost- und Westdeutschland repräsentiert sind. Die Ergebnisse der Untersuchung sind erschreckend. Laura Ostender über die Studie.
Über 60% der befragten Politikerinnen und Politiker haben bereits Anfeindungen und Aggressionen erlebt. Von Gewalterfahrungen berichten vor allem diejenigen, die sich in größeren Städten in der Kommunalpolitik engagieren. In der Studie der Stiftung werden die Gewalterfahrungen in 3 Kategorien eingeteilt: Beleidigungen, Bedrohungen und tätliche Übergriffe. Beleidigungen betreffen fast alle. Sie erleben diese sowohl innerhalb des Stadt- oder Gemeinderates als auch in Kontakt mit unzufriedenen Bürgerinnen und Bürgern. Ein spezifisches Täterprofil wurde in der Studie aber nicht entdeckt. Knapp die Hälfte der Befragten kann darüber berichten, wie aus Beleidigungen Bedrohungen werden. Die Studie unterscheidet zwischen 2 Formen der Drohungen. Die Androhung einer Klage vor Gericht ist die harmlosere Form. Doch viele schrecken nicht davor zurück, auch mit Gewalt oder gar dem Tod zu drohen. Die Gewaltdrohungen treffen mitunter auch Familienangehörige. Das geht für viele Kommunalpolitikerinnen zu weit und zeigt, wie stark die Folgen von politischem Engagement in die Privatsphäre eindringen können. Oft erfolgen die Drohungen telefonisch, per E-Mail oder über die sozialen Netzwerke. Die Täter und Täterinnen bleiben meist anonym. Die Wissenschaft spricht von einem asymmetrischen Machtungleichgewicht. Der oder die Angegriffene kann sich nicht wehren. Als 3. Kategorie wurden tätliche Übergriffe untersucht. Darunter fallen Sachbeschädigungen und körperliche Übergriffe. 1/3 der Befragten gab an, tätliche Übergriffe erlebt zu haben. Die meisten in Form von Sachbeschädigungen. Da geht es zum Beispiel um zerstochene Reifen oder eingeschlagene Fenster. Tätliche Angriffe wie Prügeleien oder starke Körperverletzungen kommen seltener vor. Besonders hart wird es in Wahlkampfzeiten. Da Kommunalpolitikerinnen und Politiker in der Regel kein Büro mit einem Mitarbeiterstab haben und keinen Personenschutz in Anspruch nehmen können, aber leicht erkannt werden, sind sie bei solchen Übergriffen erstmal auf sich allein gestellt.
Ein wichtiger Punkt, den man immer wieder betonen muss: wer auf kommunalpolitischer Ebene Politik macht, tut das in aller Regel ehrenamtlich. Die Arbeitsbedingungen sind andere als bei Berufspolitikern auf Bundes- und Landesebene. Kommunalpolitiker und Politikerinnen sind in der Regel allen Anfeindungen sehr viel direkter ausgesetzt. Das politische Engagement auf kommunaler Ebene ist kein Beruf. Es vermischt sich das Ehrenamt mit dem Privatleben. Die Studie der Böll-Stiftung belegt auch, dass Frauen noch einmal stärker von Beleidigungen und Bedrohungen betroffen sind als Männer. Sie erleben sexualisierte Gewalt. Sie machen also Erfahrungen, die Männer nie oder deutlich seltener erleben. Wenn wir über die Zukunft der kommunalen Demokratie nachdenken, ist das nicht unwichtig, denn Frauen sind immer noch unterrepräsentiert in der kommunalpolitischen Arbeit. Es müssten mehr dafür gewonnen werden. Doch das wird nicht leichter.
Gerade in Debatten, die zunehmend polarisieren, wird es schnell persönlich. Besonders Frauen erleben eine zusätzliche Gewaltdimension in der Kommunalpolitik. Zu dem, was auch Männer ertragen müssen, kommen geschlechtsspezifische und sexualisierte Beleidigungen. Davon kann die Hälfte der betroffenen Politikerinnen berichten. Dabei wird Frauen oft ihre berufliche Kompetenz abgesprochen, die Politik also als ein männliches Feld wahrgenommen. Kommunalpolitikerinnen mit Migrationshintergrund erfahren häufig zusätzlich rassistische Beleidigungen. Was sind die Ursachen der Gewalt? In der Heinrich-Böll-Studie sieht man eine Vielzahl von Erklärungen. Einige beklagen die gesellschaftliche Polarisierung. Andere nennen konkrete Situationen und Themen oder ihren Einsatz gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Manche sehen sich in Haftung genommen für allgemeine Entwicklungen oder Entscheidungen höherer Parteiebenen. Sie würden wegen ihres Amtes oder ihrer Prominenz stellvertretend für Dinge beschimpft, auf die sie selbst kaum Einfluss haben können. Viele sagen, dass die sozialen Medien den allgemeinen Trend verstärken. Die Belastungen führen vermehrt dazu, über einen Rückzug aus der Kommunalpolitik nachzudenken. Einer von 10 Befragten äußert ernsthaft den Gedanken, aufzuhören. Auch hier zeigt sich der geschlechtsspezifische Unterschied, denn es denken mehr Frauen als Männer über einen Rückzug nach. Vor dem Hintergrund der vielen Gewalterfahrungen ist die Zahl noch überraschend gering. Die Studie geht davon aus, dass die hohe Motivation und viel Leidenschaft für die Arbeit dazu führen, dass bislang wenige Politikerinnen und Politiker tatsächlich aufgegeben haben. Und noch ein Ergebnis der Studie ist erwähnenswert. Die Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, beklagen eine fehlende institutionelle Hilfe. Die Betroffenen sind in der Regel auf sich selbst gestellt, wenn sie einen Weg finden wollen, mit der zusätzlichen Belastung durch solche Gewalterfahrungen umzugehen. Wenn die Kommunalpolitik langfristig keine Mitglieder verlieren möchte, müssen hier Angebote folgen.
Wir haben versucht, die Zahlen der Studie der Böll-Stiftung für Köln zu erden und einige Politikerinnen und Politiker dazu befragt. Das ist nicht ganz einfach. Die Einschätzungen darüber, was wirklich schlimm und was nicht akzeptabel ist, die sind sehr subjektiv. Ich habe mich mit der Parteichefin der Kölner Grünen getroffen. Sie glaubt, dass die Zahl der Bedrohungen und Beleidigungen in Köln nicht unbedingt wachse. Allerdings, die Angriffe werden härter. Katja Trompeter heißt die Parteichefin und sie macht diesen ebenfalls ehrenamtlichen Job als kommunale Chefin der Grünen seit rund 8 Jahren. Sie ist eine erfahrene Wahlkämpferin an unzähligen Wahlständen. Da hat man den direkten Kontakt zum Wahlvolk und da ist einem nicht jeder oder jede wohlgesonnen. Gerade für die Grünen ist das Leben in Debatten, die immer öfter von Emotionen anstatt von Argumenten geprägt sind, nicht leichter geworden. Politische Gegner, und die kommen nicht nur aus der rechtsextremen Ecke, pflegen ein Feindbild. Daran, dass die Grünen als Partei wahrgenommen werden, die andere bevormunden und maßregeln wollen, sind sie sicher nicht ganz unschuldig. Aber das erklärt nicht, warum ihnen nicht selten blanker Hass entgegenschlägt.
Der Ton ist aggressiver geworden. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also so die, sagen wir, quantitative Anzahl können wir nicht unbedingt beobachten, aber vom Tonfall her schon. Auch teilweise wegen Kleinigkeiten, den Leuten explodiert dann sofort die Hutschnur und man greift mal in die Tasten, ob auf Social Media oder per Mail. Also das bemerken wir schon auf jeden Fall. Wir hatten immer irgendwo ein Grundrauschen, das haben wir auch nach wie vor, aber so von der Aggressivität ist es schon, fällt es schon auf.
Sagt Katja Trompeter, Parteichefin der Kölner Grünen. Dass engagierte Menschen angepöbelt und bedroht werden, komme immer wieder vor. In Rodenkirchen haben 2 grüne Parteimitglieder im vergangenen Herbst die Polizei rufen müssen. Sie wollten an einem Infostand mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Mehr nicht.
Das war an einem Stand, ich glaube eine Bürgersprechstunde, das sind so Dinge, die wir auch außerhalb des Wahlkampfs machen. Und offenbar ein angetrunkener Mann, der auf die Standbesetzung zuging, die zu zweit waren und dann sehr aggressiv wurde. Sowas hatten wir in der Vergangenheit aber immer wieder. Also ich habe auch persönlich schon Leute des Standes verwiesen, die dann aggressiv wurden, ob jetzt alkoholisiert oder nicht alkoholisiert. Wir hatten vereinzelt auch schon Übergriffe. Ein Ratsmitglied von uns wurde fast mal auch tätlich angegriffen, wenn nicht Passanten auf der Schildergasse dann dazwischen gegangen wären. Und wir ermuntern da aber auch immer unsere Leute, dann wirklich die Polizei auch zu rufen.
Wahlkampf auf Kölns zentraler Einkaufsstraße der Schildergasse zu machen und sich dort hinter Infostände zu stellen, scheint eine ganz besondere Herausforderung zu sein. Das bestätigt auch CDU-Politikerin Marliese Bärtmann.
Also auf der Schildergasse ist es kein Honigschlecken, wie man manchmal angegangen wird. Ne? Wobei das nicht, man muss trennen. Es gibt ja die, für die ist CDU ein absolut rotes Tuch. Die versuchen, weil sie uns für stark halten, uns niederzumachen, sag ich mal. Ne? Das ist nicht weiter schlimm. Ne? Da kann ich immer sagen, boah, was seid ihr tolle Demokraten oder irgend sowas. Ne? Da fällt mir immer was Gutes ein, dass die abziehen. Aber dann gibt es die unkontrollierten Hasser, nenne ich mal. Richtige Hasser. Die würden auch bei anderen Parteien ausfallend und schlimm werden. Und boah.
Marliese Bärtmann ist eine der engagierten Bezirkspolitikerinnen, die beim Attentat auf Henriette Reker verletzt worden sind. Für sie sind die Eskalationen immer auch Ausdruck eines grundsätzlichen Problems.
Es ist deutlich schlimmer geworden. Es fehlt komplett an Respekt.
Kölns hauptamtliche Oberbürgermeisterin wird bei repräsentativen Aufgaben von 4 ehrenamtlichen Bürgermeistern bzw. Bürgermeisterinnen vertreten. Einer von ihnen ist Andreas Wolter von den Grünen. Er beschreibt die zunehmende Polarisierung als Problem.
Was ich feststelle, ist so eine gewisse Tendenz, dass bestimmte Gruppen nicht mehr miteinander reden können oder wollen. Dass wir Zustände kriegen wie in den USA, wo es auch auf der einen Seite so ganz ultrakonservative Ecken im Land gibt und dann andere Städte vor allen Dingen, die mega progressiv sind und sich eigentlich nicht mehr verstehen. Und deshalb glaube ich, dass wir in Zukunft solche verbalen Angriffe, gerade wenn sie anonym im Netz passieren, mehr bekommen werden. Und da stellt sich die Frage, wie ist die Gesetzgebung da? Zu dem Fall, das ist eine bundesgesetzliche Angelegenheit. Und wie gehen Kommunen dann vor allen Dingen mit ihren ehrenamtlichen Kommunalpolitikern um? Wir haben das ja auch bei den Angestellten der Stadt, da gibt es ja auch tätliche Übergriffe bis hin, dass Leute vom säumige Kunden besucht haben, erstochen worden sind, zu Tode kamen, das haben wir auch gehabt. Also dass so diese Schwelle zu Gewalt, verbaler oder tätlicher Art, ich habe das ungute Gefühl, dass diese Schwelle sinkt gerade.
Auch der SPD-Bürgermeister von Bettburg, Sascha Solbach, kann berichten, wie schwer es geworden ist, ohne Polizeischutz miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Stadt hatte zur Bürgerinformation geladen, um über die Einrichtung einer kleineren Flüchtlingsunterkunft für ungefähr 20 Männer zu informieren. Rund 10 Personen im Raum ließen wenig Zweifel daran, dass sie an Informationen zum Thema nicht interessiert waren. Ihnen ging es darum, ihre grundsätzliche Ablehnung der Flüchtlingspolitik kundzutun. Darüber, dass von Anfang an auch Polizei im Raum war, hat sich keiner mehr gewundert. Dass ihre Anwesenheit aber nicht mehr abschreckt, war doch überraschend.
Ich habe das erste Mal bei einer Bürgerversammlung erlebt, dass die Polizei auch mal eingegriffen hat an einer Stelle, weil dort Leute gefilmt wurden, die also Aussagen getätigt haben. Denen wurde also gezeigt, ich habe dich im Visier, ich habe dich im Blick. Es war nicht klar, wofür diese Videoaufnahmen gemacht wurden und so weiter. Und das finde ich schon bedenklich und frag mich auch, wann der oder wie der Rechtsstaat darauf reagiert.
Hinzu kommen Telefonanrufe mit unterdrückter Nummer, aber vor allem Mails und regelrechte Kampagnen im Internet, vor allem bei Facebook, wie Trompeter sagt. Bei besonderen Themen brechen regelrechte Shitstorms los. Auch hier sind Menschen aktiv, die mit den lokalen Geschehnissen eigentlich wenig zu tun haben, weil sie ganz woanders wohnen.
Da werden dann bestimmte Sachen in irgendwelchen rechtslastigen AfD-Gruppen geteilt und dann gehen da Leute bundesweit drauf. Wir haben auch schon krasse Sachen dann zur Anzeige gebracht. Wir haben inzwischen einen sehr guten operativen Kontakt zur Polizei, auch zum Staatsschutz. Wir sprechen uns regelmäßig mit denen ab, auch vor den großen Wahlkampfauftritten. Irgendwie gewöhnt man sich dann auch so ein bisschen dran. Bei den Mails bin ich ganz froh, dass ich da wenig von mitkriege. Die laufen dann hier bei der Geschäftsstelle auf. Wenn ich das ständig lesen müsste, das kann wahrscheinlich einen schon so ein bisschen runterziehen.
Welche Dynamik ein paar Posts im Netz entwickeln können, kann auch Brigitta von Bülow gut erzählen. Auch sie ist ehrenamtliche Bürgermeisterin. Weil die Grünen in Köln so stark sind, besetzen sie zwei dieser Bürgermeisterposten. Als Grüne und als Sprecherin des Bündnisses Köln stellt sich quer, wurde sie zur Zielscheibe rechten Hasses.
Das Schlimme war, dass einerseits dann auf Facebook reagiert worden ist, auf das, was ich auch in der Öffentlichkeit gesagt habe. Aber was ich noch erschreckender fand, waren dann die ganzen Kommentare, die da drunter anzufinden waren und die wahnsinnig vielen Likes, die solche Meldungen dann sofort bekommen haben. Einerseits wurde dann gesagt, ich als Sprecherin von Köln stellt sich quer, sei die Kölner SSQ, weil Köln stellt sich quer, wird KSSQ abgekürzt. Und ja, die Kommentare vor allem steigerten sich dann immer weiter da rein, dass es hieß, ich sei selber eigentlich eine, die zu Gewalt gegen ja eigentlich normalen Bürgern aufruft, dass ich gewaltbereit bin, Antidemokratin bin, dann ging das tatsächlich in alle Bereiche meines Lebens, gegen meine Familie, gegen meinen Job. Dann hieß es, ich darf diesen Job eigentlich nicht mehr ausüben. Und da ich an der Schule unterrichte, hieß es dann, ich verführe Jugendliche und Kinder dazu, Gewalt anzuwenden und. Und das war mir unglaublich unheimlich eigentlich, weil ich nicht wusste, wo landet sowas eigentlich und was bewirkt das bei Menschen, dann noch radikaler zu werden und noch radikaler zu reagieren darauf.
Brigitta von Bülow hat die Beleidigungen und Angriffe als sehr bedrohlich wahrgenommen. Dazu bedarf es keiner plumpen Morddrohung.
Ich würde das schon so einordnen, ja. Ich glaube, man kann das interpretieren und sagen, wie ernst muss man sowas nehmen oder auch nicht nehmen. Ich, wie gesagt, dadurch, dass das so diffus war auch für mich und ich nicht wusste, wie geht das weiter und natürlich auch schon von Fällen gehört habe und gelesen habe und das mitbekommen habe, wie schnell sowas umschlägt, fand ich das schon sehr bedrohlich dann auch. Wenngleich da jetzt nicht direkt so die Aufforderung drin stand, Straftaten jetzt zu vollziehen.
Sie ist gegen die Hasstiraden vorgegangen, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Über die Frage nach einer angemessenen Reaktion auf solche Bedrohungen, über die Frage, was man dagegen tun kann, sprechen wir ausführlicher in der nächsten und letzten Folge unserer Podcast-Reihe. Vorwegnehmen kann man eins. Vor Gericht und auch schon beim Einschalten der Polizei wird oft die Frage debattiert, was denn eigentlich ein Politiker, eine Politikerin aushalten muss. Sascha Solbach hat über seine Bedrohung gesprochen. In diesem aktuellen Fall hat die Polizei sofort und sehr klar reagiert. Bei den früheren Morddrohungen der Frau aus dem Ort oder auch in dem Fall des Mannes, der vor seinem Haus kampierte, hat es gedauert, bis die Polizei reagierte. Da reichte es nicht, sich am Telefon als Bürgermeister vorzustellen. Erst als der Bürgermeister den Landrat, also eine Etage über ihm, eingeschaltet hatte, kam Bewegung in die Sache. Irgendwas ist irgendwann aus dem Ruder gelaufen, wie es scheint. Über die Frage, wann es begann, wird diskutiert. Dass die Corona-Pandemie bzw. der Umgang mit ihr ein Beschleuniger war, ist recht unstrittig. Der Umgang mit den Möglichkeiten des Internets spielt eine wichtige Rolle. Da sind sich alle Befragten einig. Social Media im Netz erleichtert es, diejenigen, die man beschimpfen und bedrohen will, direkt zu erreichen. Aber diese Art der Kommunikation befördert die Entwicklung auch auf andere Weise. Menschen radikalisieren sich, weil sie sich in Blasen aufhalten, die einen immerzu bestärken. Der Kontakt zu Andersdenkenden geht verloren. Man bleibt unter sich. So empfindet die Opferschutzbeauftragte Barbara Havlitzer die aktuelle Lage.
Also als ziemlich angriffslustig von vielen Menschen, die darauf aus sind, offenbar ihren eigenen Frust in irgendwelchen Hasstiraden gegen andere zu entladen. Das ist aber ein Phänomen, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren zunehmend beobachten. Jetzt muss man dazu sagen, dass jedenfalls nach meinem Eindruck die Pandemie mit ihren Besonderheiten da nochmal großen Push gegeben hat, sodass also viele Menschen da offenbar in dieser Zeit sich vielleicht abgehängt gefühlt haben, isoliert waren, in komische Kreise geraten sind, wo dann irgendwelche merkwürdigen Theorien natürlich auch noch aufgekommen sind, Stichwort Querdenker, Stichwort auch wirklich rechtsradikale Gedanken. Das alles leistet natürlich Vorschub bei Menschen, die anfällig dafür sind, vielleicht ihren Frust dann woanders abzuladen.
Beleidigt und hart auseinandergesetzt hat man sich früher auch, aber vielleicht gab es doch einen Unterschied. Man hat gestritten, konnte dann aber doch hinterher ein Bier zusammen trinken und sich weiter in die Augen schauen. Es gab früher Orte, wo sich sehr verschiedene Menschen getroffen haben und irgendwie miteinander klarkommen mussten. Die sind verloren gegangen. War früher alles besser? Oder verklärt man die Vergangenheit?
Sie haben schon recht, Erinnerung schreibt ja meist ein bisschen mit goldener Tinte. Aber es ist schon zum Teil, glaube ich, einmal Fluch und Segen des Internets. Der Fluch liegt eben darauf, wenn man das mal auf die Menschen beschränkt, die das Ganze in irgendwelchen Internetforen oder in irgendwelchen Kommentaren oder anonym per E-Mail irgendwelche Hasstiraden ablassen. Das sind Menschen, die wahrscheinlich face-to-face sozusagen, um das in Neudeutsch auszudrücken, so niemals sagen würden. Andererseits muss man aber auch in der persönlichen Begegnung, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, ein zunehmendes Aggressionspotenzial bei manchen erkennen, die offenbar eine so kurze Zündschnur haben, dass sie durchaus bereit sind, sofort auf die Barrikaden zu gehen und das dann auch deutlich zu verbalisieren und hoffentlich dann in Anführungsstrichen nur zu verbalisieren.
Die Opferschutzbeauftragte sagt, dass Rechtspopulismus und Rechtsextremismus maßgeblich dazu beitragen, dass die politische Kultur Schaden nimmt und sich Menschen, die möglicherweise auch gewaltbereit sind, radikalisieren. So sehen es auch die Stadtoberhäupter von Köln und Bedburg, Henriette Reker und Sascha Solbach.
Ich glaube, die rechtsextremistischen Gruppen spielen eine große Rolle, weil vieles einfach nicht ertragen können, das, was dann gesagt wird, abtropfen zu lassen. Ich gehöre ja selbst manchmal dazu und muss dann klagen gegen eine Fraktion im Stadtrat erwidern. Und das ist eben insgesamt klimaverschlechternd.
Also ich beobachte tatsächlich eine starke Verrohung einfach auch unserer Gesellschaft. Man merkt einfach auch, dass der Populismus, der Rechtspopulismus vor allem der letzten Jahre langsam Wirkung entfaltet oder sogar, also nicht langsam, sondern eine ziemlich brachiale Wirkung entfaltet, weil Dinge, die vielleicht früher noch tabuisiert waren, die man sich auch nicht getraut hätte, auch mit Klarnamen irgendwo aufzuschreiben, auch nicht in einem sozialen Netzwerk. Also so diese gezielten Provokationen aus dem rechtsgerichteten Milieu, um sozusagen so gewisse Grenzen auch einzureißen. Es gibt einerseits eine große Sehnsucht bei den Leuten, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, während man gleichzeitig immer lauter nach dem Staat ruft, der alle Probleme lösen soll. Und wenn das nicht ad hoc passiert, wenn das vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt oder wenn es sogar kompliziert wird, dann lässt man seinem Frust freien Lauf. Und da werden auch alle sofort irgendwie über einen Kamm geschoren, in einen Sack gepackt und man bekommt deutlicher eine geballte Wut irgendwie zu spüren.
Ich glaube, dass das Erstarken von irgendwelchen rechtspopulistischen Gruppierungen da eine ganz erhebliche Rolle spielt. zumal die ja nun auch in ihren Redebeiträgen nun nicht gerade große Zurückhaltung walten lassen, was irgendwelche Tiraden gegen andersdenkende Menschen angeht, das wissen wir ja alle. Der ganze rechtspopulistische Zirkel gibt ja immer so vermeintlich einfache Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit, und diese Antworten sind häufig dann auch noch gespickt mit Tiraden gegen Andersdenkende, Andersseiende, Andersaussehende oder was auch immer. Und das macht ja dann bei Leuten, die dann vielleicht sowieso schon so ein bisschen auf diesem Trip sind und sich da auch aktiv beteiligen an Beschimpfung gegen andere, das gibt denen ja nochmal so richtig Aufwind. Und von daher glaube ich schon, dass das eine Rolle spielt.
Was bedeutet das nun für diejenigen, die sich kommunalpolitisch engagieren oder dies in Zukunft wollen? Hier kann man nichts verdienen. Mitglieder des Stadtrats bekommen mickrige Aufwandsentschädigungen, in anderen Gremien gibt's gar nichts. Mit der Reputation ist es auch nicht mehr so weit her, das war früher tatsächlich anders. Ein Stadtrat oder eine Stadträtin, das war eine große Nummer im städtischen Leben. Sie waren prominent, man begegnete ihnen mit Respekt. Heute kennt kaum noch jemand den Namen des Politikers, der für seine Nachbarschaft als Volksvertreter in den Stadtrat gewählt worden ist. Natürlich könnte das auch an den Politikerinnen und Politikern liegen, zumindest ein wenig, aber vor allem liegt es an denen, die sich dafür kaum interessieren. Kein Geld, kein Ansehen, aber viel Arbeit und nun auch noch Beschimpfungen, Bedrohungen und unter Umständen auch Angst vor Übergriffen.
Und wenn dann natürlich dann auch noch solche Dinge dazukommen, dann fragt man sich natürlich, ist es das wert, sich irgendwie so kaputt zu machen und dafür dann auch noch so unter Druck zu geraten? Das sind so die Dinge, die mich dann die mich dann immer so ein bisschen ratlos zurückhalten. Wie geht man in so einer Stadt mit 1,1 Millionen Einwohnern mit den Leuten, die die Verwaltung ja kontrollieren sollen und noch ein Stück weit steuern sollen, mit ehrenamtlichen Kommunalpolitikern um?
Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die so öffentliche Ämter bekleiden wollen, die sich das vorstellen können. Wir sehen das, wie schwer es ist, in der Kommunalpolitik, in eigentlich einer gesunden Stadtgesellschaft schon, ich sage jetzt mal auch, quer durch das demokratische Spektrum die Wahllisten vollzukriegen, wie schwierig es ist, Wahlhelfer zu bekommen für demokratische Wahlen, die wir hier durchführen. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, oh, wenn ich das tue, gerate ich vielleicht ins Visier von einigen Leuten und bin in irgendwelchen Bedrohungslagen vielleicht ausgesetzt, dann überlegt man sich ja dreimal, ob man das tut. Das hat dann auch einen Einfluss darauf, wie sind kommunale Parlamente zusammengesetzt, wie sind Landesparlamente zusammengesetzt, weil das muss man ja auch wollen, was da alles mit einhergeht.
Einschätzungen von Andreas Wolter und Sascha Solbach. Die Politikerin, Juristin und Opferschutzbeauftragte Barbara Havlitzer kann verstehen, wenn angesichts der allgemeinen Lage Politiker und Politikerinnen aufgeben. In dem Interview, das wir mit Henriette Reker geführt haben, hat auch die Kölner Oberbürgermeisterin Verständnis gezeigt, wenn jemand die Brocken hinschmeißen würde. Wenn es nicht bei Einzelfällen bliebe, wären die Folgen gravierend.
Ja, ich kann das sehr gut verstehen und das macht mir auch Sorge, weil wir brauchen natürlich das Ehrenamt und wir brauchen politische Bildung und die wird nicht gehen ohne Ehrenamt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir müssen die ehrenamtlichen Politiker schützen und bestärken. Ich kann das verstehen, wenn man sich fragt, warum man das eigentlich alles tut.
Unsere Demokratie und unser ganzes demokratisches Prinzip basiert ja gerade auf auf Kommunalpolitikern, die zum Teil oder überwiegend ehrenamtlich sich für unsere Gesellschaft und das Fortkommen unserer Gesellschaft und auch um politische Meinungen bemühen und sich dafür auch wirklich einsetzen mit viel Zeit, überwiegend mit ihrer Freizeit, wenn sie es ehrenamtlich machen. Und dass die an einer bestimmten Stelle dann sagen, warum soll ich mir und meiner Familie das antun, wenn ich dafür nur beschimpft und vielleicht bedroht oder gar auch angegangen werde, wer sollte das nicht verstehen? Aber das ist ja genau das, was so gefährlich an dieser ganzen Geschichte ist, dass es dann möglicherweise immer weniger Menschen sein werden, die sich überhaupt noch politisch für das Gemeinwohl engagieren und interessieren. Und das unterläuft wirklich unsere Demokratie. Und darum sehe ich da auch die größte Gefahr mit, neben der natürlich Einzelgefahr für den Einzelnen, der da bedroht wird.
Es bedarf also keines Attentats am Blumenstand, keines brutalen Übergriffs, um der Demokratie zu schaden. Schon die Verunsicherung und das Gefühl, möglicherweise in Gefahr zu sein, haben Folgen. Die exponierten Einzelfälle wie der Mord an Walter Lübcke oder der Angriff auf Henriette Reker sind furchtbar. Doch die Masse an vermeintlich kleineren Grenzüberschreitungen führt zu einer allgemeinen Verrohung der Sitten in emotional geführten, stark polarisierten Debatten. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, nur Gut und Böse, nichts dazwischen. Ein doppelter Anknüpfungspunkt für rechtsextreme Demokratiefeinde ist das. Sie nutzen die Polarisierung, um Anhänger zu finden, und sie befördern sie weiter, weil sich die Polarisierung auch als Thema nutzen lässt. Das Bild von denen da oben, die sich für die da unten nicht interessieren, das lässt sich prima verstärken. Ein Teufelskreis, in dem auch schnell die Angegriffenen überfordert scheinen. Die demokratischen Parteien und ihre Repräsentanten befinden sich in einem Abwehrkampf, der Kräfte bindet, die man doch eigentlich zur Zukunftsgestaltung einsetzen sollte und könnte. Politiker und Politikerinnen werden eingeschüchtert und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, rufen dann nach autoritärer und mutiger Führung, weil die, die führen sollten, angeblich zu zaghaft sind. Das alles klingt nach einem ziemlich üblen Dilemma. Was man dagegen tun kann, besprechen wir in der nächsten Folge. Aber nur mit pessimistischen Gedanken wollten wir Sie auch aus dieser Folge nicht entlassen. Es gibt noch einen kleinen lokalpatriotischen Trost zum Abschluss. Katja Trompeter, die Parteichefin der Kölner Grünen, glaubt nämlich, dass es in Köln nicht ganz so rau zugeht wie anderswo. Und selbst wenn es zu Beleidigungen und Bedrohungen komme, wolle sie nicht aufgeben. Das ist ihre Antwort auf die Frage, ob sie Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen hat, die sich zurückziehen.
Ich verstehe das schon. Mich persönlich würde das eher herausfordern, dass ich sage, so jetzt erst recht, und das lasse ich mir nicht verbieten, mich da zu engagieren. Und so geht es anderen auch. Ich glaube aber, dass es sich in Köln noch relativ leicht sagt. Es gibt insgesamt ja auch ein offenes, tolerantes Klima. Ich glaube, dass sich da in Köln nicht wirklich jemand von abhalten lässt. Deswegen ist auch noch keiner begegnet, der das angeführt hätte als Grund.
Damit endet die sechste Folge unserer Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Herzlichen Dank an Laura Ostender, die sich mit Brigitta von Bülow und Andreas Wolter getroffen und sich mit der Studie der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt hat. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bis zur nächsten und zur letzten Folge. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.